Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Hallo zu Breitband, heute mit dem zweiten Teil der Reportagereise »Wo das Internet lebt«. Unser Kollege Moritz Metz hat Menschen und Orte besucht, die das Netz verändert haben oder andersherum. Die erste Stunde seiner Suche nach dem lebendigen Netz gibt's zum Nachhören auf breitband.deradio.de. Natürlich auch mit Links, zum Beispiel zu Multimedia-Slides bei den Kollegen von Arte Future. Viel Spaß!
Very simple, by the way. That machine over there is the first piece of internet equipment ever.
Diese Maschine da drüben ist das erste Internetgerät der Welt.
Ein fensterloser Raum an der Universität von Los Angeles. Ich suche immer noch, wo das Internet lebt. Der Telco-Klempner hat mir einen Anschluss gelegt.
Ja, wollen wir doch mal nicht meckern.
Martin Hase hat unseren Sprachumgang mit dem Netz erklärt.
Schon der Name Internet, also das Netz der Netze, die Verknüpfung von Netzen.
Der Medienkünstler Baruch Gottlieb, was seine Rohrpostinstallation mit dem Netz zu tun hat.
For us, the Internet is dead.
Am weltgrößten Internetknoten D-Kicks habe ich das Netz nicht zu Gesicht bekommen.
Wollen Sie mir sagen, warum?
Wir sind derzeit am Umbauen.
Auch eine Tiefseekabelstation am Pazifik blieb verschlossen.
Oh, no, this is actually a secure AT&T location. We can't really have you come in here.
Und Netzaktivist John Perry Barlow meinte,
the Internet lives in its edges.
Das Internet lebt in seinen Endpunkten. Und hier ist der Startpunkt. In diesem grünen Raum in L.A. kam am 29. Oktober 1969 das Internet zur Welt. Von hier ging die welterste Verbindung ins Silicon Valley.
It was at night.
Die Techniker sollten die Buchstaben L-O-G-I-N übertragen.
Charlie tippte L und sagte, L gekriegt?
So Charlie typed the L and he said, you get the L?
Bill sagte,
said, got
the L gekriegt.
Type the O, you get
o
the O?
Gekriegt?
Got the O.
O da.
Type the G, you get the G?
G?
Crash. The network went down.
Dann ist es abgestürzt.
So what was the first
Was war also die erste Nachricht, die übers Netz geschickt wurde?
Low, as in low and behold.
Low, so wie low and behold.
They have to understand, we didn't have a camera.
Wir hatten keine Kamera, kein Aufnahmegerät, nur einen schriftlichen Eintrag in einem Protokoll. Aber auch keine gute Nachricht.
We didn't have a good message ready. If you think of Samuel Morse.
Denken Sie an Samuel Morse. Der hatte eine gute Nachricht.
What God hath wrought.
Was hat Gott bewirkt?
Alexander Graham
Oder Alexander Graham Bell. Komm rüber, Watson.
Oder
Armstrong. Großer Schritt für die Menschheit.
Giant leap for mankind.
Die erste Nachricht des Internets war also low. Low and behold ist ein mittelenglischer Ausdruck für sehe und staune. Der damalige Geburtshelfer, Professor Kleinrock, ist heute fast 80 Jahre alt. Meine Frage, wo denn sein Baby heute lebt, die gibt der Internetgroßvater weiter an sein Smartphone und damit in die Cloud.
Where does the Internet live?
Wo lebt das Internet?
That's difficult to answer.
Schwierig.
Let me search the Internet for you.
Lass mich das Internet für dich durchsuchen.
Die Computerstimme aus dem Handy von Professor Kleinrock hat ihn möglicherweise missverstanden. Dabei lebt sie selbst im Netz.
Wo das Internet lebt. Eine Suche von Moritz Metz.
Kapitel 8. Silicon Valley Boulevard Reporter oder
Yes, my friends work at Google, they're all fat.
Die Auffahrt California 1 Nord nehmen.
Die erste Verbindung des Internets ging von LA zum Stanford Research Institute nach Menlo Park im Silicon Valley.
Dem Straßenverlauf von California 1 Nord 3 Meilen folgen.
Wenn das Internet irgendeine Gegend verändert hat und gleichzeitig eine Gegend das Internet geprägt hat, ist diese Gegend definitiv das Silicon Valley an der Bucht von San Francisco. Von Apple über Facebook und Google, Sun, Intel und eBay, fast alle Netzgiganten haben ihren Hauptsitz im Tal des Siliziums. Den Namen erhielt die Gegend in den 1970ern wegen der dortigen Chipproduktion. Später sprossen hier die Computer- und Internetfirmen aus dem Boden und machten das Valley zur vielfach imitierten Legende. Längst gibt es ein Silicon Saxony, ein Silicon Sentier, ein Isar Valley und fast 100 weitere Technologiecluster weltweit, die sich ähnlich nennen. Wohl aus dem Wunsch, etwas von der legendären Unbeschwertheit, vom Innovationsgeist und Weltruhm des kalifornischen Originals zu erben, in dem Start-ups und Investoren beim lässigen Softdrink ihre Ideen mit Dollars vergolden. Mit dem dänischen Journalisten Henrik Moltke mache ich mich auf den Weg. Wir wollen wissen, wie sieht die Welt derjenigen Menschen aus, die unsere Bildschirmwelt gestalten und kontrollieren?
Turn right toward Hacker Way, then turn left onto Hacker Way.
Die Straße um die eigene Firmenzentrale hat Facebook Hackerstraße genannt. Die damit assoziierte Garagengründermentalität will das Unternehmen offenbar unbedingt aufrechterhalten.
Wir umrunden jetzt gerade das riesige Facebook-Gelände, in das Sie erst vor einem Jahr gezogen sind. Hier viele verschiedene, auch unterschiedlich aussehende Häuser. Das macht so den Eindruck, als wäre das so ein kleines Dorf oder so eine kleine Stadt mit verschiedenen Facebook-Gebäuden, deren Fenster nach außen hin aber verspiegelt sind. Es laufen hier ein paar so Facebook-Angestellte rum und man kann so an den Autos ablesen, dass es ihnen auf jeden Fall finanziell ganz gut geht. Und wir versuchen uns jetzt mal hier ein bisschen reinzuschleichen und zu gucken, wo eigentlich unsere Daten sind.
Am Empfang stellen wir uns doof und fragen die Rezeptionsdame, ob wir unsere Facebook-Profile besuchen können oder wenigstens eine für morgen angesetzte Pressekonferenz. Unsere E-Mail-Anfragen waren nämlich unbeantwortet geblieben. Aber auch vor Ort zeigt sich Facebook verschlossen. Wir sollen einen Zettel ausfüllen mit unserem Anliegen. Eine Antwort erhalten wir nie. Wir sind der Illusion aufgesessen, dass wir digitalen Facebook-Bewohner auf dem Facebook-Gelände ein gewisses Besuchsrecht hätten. Wir halten bei einer Kaffeehauskette gleich neben Facebook. Die Mitarbeiter kämen eher selten hier vorbei, sagt die Frau am Tresen. Sie würden auch auf der Arbeit schon so gut verpflegt. So wie auch bei Google. Deshalb seien alle ihre Freunde, die dort arbeiten, so dick.
Yes, my friends work at Google, they're all fat.
Tatsächlich gibt es die berühmten Google 15, die 15 Pfund oder fast 7 Kilo, die fast jeder Googler nach kurzer Zeit zunimmt, des guten Gratisessens wegen. Das Wohlbefinden der Mitarbeiter ist ein wichtiger Faktor im Ringen der Firmen um die hellsten Köpfe im Silicon Valley. Vom Shuttlebus mit WLAN bis zum Beachvolleyballfeld wird Mitarbeitern vieles geboten. Gleichzeitig ist der Wohnungsmarkt im Silicon Valley einer der teuersten der USA. Das Startup Blueseed will 2015 sogar ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff permanent vor der kalifornischen Küste ankern lassen, als Wohn- und Arbeitsort für Netzarbeiter, die in den internationalen Gewässern nicht mal ein US-Arbeitsvisum benötigen. Aber auch firmeneigene Wohnsiedlungen sind geplant. Für 120 Millionen Dollar wird Facebook rund 400 Wohnungen für seine Mitarbeiter errichten. Die Facebook-Kleinstadt bietet ein Schwimmbad, Yogakurse, Hundebetreuung und einen Fahrradweg zur neuen Facebook-Hauptzentrale in Menlo Park. Die erweitert derzeit Star-Architekt Frank O'Geary. Sie ähnelt dem von Norman Foster geplanten 5 Milliarden Dollar Apple-Hauptquartier in Cupertino. Beides gigantische, von außen uneinsehbare, hermetisch abgeriegelte Gartenlandschaften mit niedrigen, grasbewachsenen Gebäuden statt den altmodischen Hochhaustürmen, mit denen Firmen des 20. Jahrhunderts ihre Allmacht demonstrierten. Dieses Zurückziehen der Netzkonzerne ins Unsichtbare verglichen Feuilletonisten mit dem Verschwinden von CD-Türmen und Bücherregalen aus unseren Wohnzimmern. Unsere Musik und Bücher, auch unsere Freunde, lagern ja mittlerweile immer mehr in der sogenannten Cloud von Firmen wie Apple, Google oder Facebook. Henrik muss wieder nach San Francisco, ich fahre alleine weiter zum Google Campus in Mountain View. Der wirkt weniger hermetisch als der von Facebook. Ich kann auf dem Firmengelände spazieren gehen oder mit einem der überall herumstehenden Google-Fahrrädern auf einen Hügel fahren. Auch von oben wirkt der Googleplex wie ein bunter Kindergarten für Computerprofis. Lebt hier das Netz? Als ich das Gelände wieder verlasse, finde ich zumindest Anzeichen seiner physischen Seite.
Ich stehe gerade vor dieser wohnzimmerschrankgroßen Kiste, vor dem Google-Haupteingang. Die ist so ein bisschen eingefasst in Hecken. Und es steht drauf, Warning, AT&T Underground Cable. Call before you dig. Gesichert ist das Ganze mit relativ einfachen kleinen Vorhängeschlössern außenrum. Und eben wieder diese altbekannten kleinen Fähnchen im Boden, die hier das Google-Hauptzentrum mit dem Rest der Welt verbinden.
Ob über die hier vergrabenen Internetkabel alle unsere Google-Daten laufen? Eher nicht. Die riesigen Rechenzentren der Netzgiganten stehen meist in günstigeren Industriegebieten auf dem Land. Um herauszufinden, wo das Internet lebt im Valley, will ich noch die Privathäuser der Internet-Schickeria abklappern. Eine ziemlich boulevardeske Angelegenheit, aber immerhin habe ich mir eine Argumentation zurechtgelegt.
Wenn Google schon unsere Häuser fotografiert und auch genau weiß, wo wir wohnen und auf jeden Fall auch weiß, wo wir uns so die ganze Zeit aufhalten, dann will ich jetzt eigentlich auch mal ganz kurz wissen, wo der Chef von Google Und?
Die Adresse des Hauses von Google-Mitbegründer Larry Page habe ich beim Boulevardblog Valleywag ergoogelt. Und die Navi-Stimme von Google Maps leitet mich treu dorthin.
Nach einer Viertelmeile befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
Obwohl sie solche Informationen selbst vermitteln, ist Google mit privaten Daten seiner Top-Manager überaus sensibel. Als einmal die Journalistin Eleanor Mills harmlos zusammengegoogelte Recherchen über den damaligen Google-Vorstand Eric Schmidt auf dem Technikportal CNET veröffentlichte, redete die Google-Presseabteilung für ein ganzes Jahr nicht mehr mit der CNET-Redaktion.
Danach befindet sich das Ziel auf der linken Seite.
Es ist schon dunkel. Einen Steinwurf entfernt von der Villa des verstorbenen Steve Jobs ist die Zufahrt zum Haus von Larry Page. Eine öffentliche Sackgasse mit Wendekreis. Wegen einer Baustelle ist der aber zu eng zum Wenden. Ich parke mitten auf der Straße.
So, ich steige jetzt mal aus. Das Haus selbst ist nicht richtig zu sehen.
$7 Millionen soll das Grundstück des Google-Gründers gekostet haben. Für weitere 3,3 Millionen habe Larry Page das Nachbargrundstück erstanden, um dort ein besonders ökologisches Megagebäude zu errichten, vermelden die Gossip-Blogs. Deshalb wohl die Baustelle und die Sichtschutzwände, die aussehen wie verpixelte Gebäude in Google Street View.
Das Interessante ist, man sieht einfach rein gar nichts. Aber ich werde jetzt mal ein Foto machen.
Überwachungskameras sind auf mich gerichtet, zur Gegenwehr zücke ich das Smartphone. Plötzlich biegt eine dunkle Limousine in die blockierte Sackgasse.
Oh, müssen wir wieder weg.
Mein Mietwagen versperrt den Weg.
Ups. Kommt jemand am Lexus?
Nervös parke ich um.
Ein Mann, der schnell hier vorbeigefahren ist und es öffnet sich hier ein automatisches Tor.
Wahrscheinlich Larry Page. Jedenfalls bleibt unklar, wen diese Begegnung im dunklen Meer gruselte. Immerhin benutze ich ein Google-Handy, den Google-Kalender und die Google-Textverarbeitung. Konnte mich Page tracken? Ich will noch kurz bei meinem Facebook-Freund Mark vorbeigucken. Die Gegend hat sich nur unwesentlich geändert.
Sieht ziemlich unspektakulär aus, das Gebäude. Und es sind sehr viele Bäume davor.
Aus einem Geländewagen tritt ein Mann auf mich zu. Mark's Bodyguard?
Yes, I just wanted to know if this is the house where Mark lives.
I can't say that.
Huh? You can't say that, okay. Can you tell me anything?
No. All okay. I can say is he can't be from this house to that house.
He can't.
Alles, was mir der Wächter sagen darf, ist, unser Facebook-Capo wohnt also exakt nicht in dem Haus, das er zufälligerweise 2011 für $7 Millionen gekauft hat. Und die vier umgebenden Häuser kürzlich auch dazu. Weitere $30 Millionen gab der Facebook-Milliardär aus, um zu Hause auch wirklich seine Privatsphäre zu genießen. Also kann ich auch nicht mit Mark und einer Cola auf das Internet anstoßen und fahre weiter. Es scheint, als wäre der Bodyguard froh, den seltsamen Stalker wieder los zu sein. Ich jedenfalls den Job des Silicon Valley Boulevard Reporters.
Kapitel 9. Ein Tempel fürs Web oder?
I can show you the internet.
Eine Antithese zum Silicon Valley Business finde ich eine Autostunde nördlich in San Francisco beim Internetarchiv. Dessen Gründer Brewster Kahle zeigt mir das Vereinsheim. Es sieht genauso aus wie das Logo.
So the Internet Archive is a non-profit library.
Das Internetarchiv ist eine nicht kommerzielle Bibliothek in der Tradition der Bibliothek von Alexandria, 300 vor Christus. Die war griechisch.
Brewster Kahle ist ein bäriger Archivnerd, ein engagierter Prediger der offenen Kultur und ein wohltätiger Millionär. Als am MIT ausgebildeter Informatiker arbeitete Brewster Kahle lange an Supercomputern. 1995 verkaufte er seinen Internetsuchdienst Vice für $15 Millionen an AOL. Davon gründete er nicht nur das Internetarchiv, sondern auch den Internetkatalog Alexa. Den verkaufte er 1999 an Amazon für $250 Millionen in Amazon-Anteilen. Der Aktienkurs des Online-Buchhändlers hat sich seitdem verfünffacht, was dem Archiv offensichtlich zugute kam.
Also kauften wir dieses Gebäude mit griechischen Säulen. Es sieht aus wie ein Mini-Pantheon. Es war mal eine Christian Science-Kirche und funktioniert bestens als Hauptquartier unserer neuartigen Bibliothek, weil wir haben keine Regale und aufgereihten Bücher mehr.
books. We don't have books in rows. Let's go inside.
Der elegante Marmorboden des Eingangsbereichs steht voller Materialien und Bücher.
So welcome to the Internet Archive.
Hier also baut Brewster Kahle an seinem Traum.
The dream of having
dem Traum einer Bibliothek von allem immer sofort für jedermann. Überall auf der Welt soll man Zugriff haben auf historische Webseiten, auf Bücher, Musik, Videos oder Vorträge, die gerade anderswo gehalten werden.
Damit der Traum in Erfüllung geht, digitalisiert das Internetarchiv auch selbst.
Wir sind jetzt in einem Raum für Restaurierung und Digitalisierung von alten VHS- und Super-8-Filmen. Die Aufnahmen stellen wir ins Netz und jeder darf sie nutzen.
An einem Tisch wird getüftelt.
Ich inspiziere gerade Heimvideos. Da ist viel Sport dabei, vor allem Golf und Basketball.
Ich habe gerade ein Problem, da ist die Filmperforation aufgerissen. Damit wir scannen können, richte ich das mit etwas Klebeband.
Etwa 50 Menschen arbeiten hier in San Francisco. Weitere 100 scannen Bücher in 42 Bibliotheken in 8 Ländern. 1,5 Millionen Filme, 120.000 Konzertmitschnitte, 1,7 Millionen Tonaufnahmen und 5,5 Millionen kostenloser Texte bietet archive.org derzeit. Außerdem archiviert die Organisation das WWW.
Actually, I can show you the World Wide Web.
Wir betreten den Versammlungssaal der ehemaligen Kirche. Holzbänke bieten Platz für Hunderte von Menschen. Auf der Bühne steht eine Leinwand, hinten summen Server.
This is the great room of the Internet Archive.
Das ist das Wohnzimmer des Internetarchivs. Wir treffen und versammeln uns hier, führen Filme vor, die wir ins Netz stellen. Und wir zeigen hier die Maschinen, die das Internetarchiv hosten. Meist sind die Computer, die die digitale Welt ausmachen, ja unsichtbar. Entweder sind sie so hässlich, dass man sie in Keller, Parkhäuser, in Container oder in Rechenzentren steckt oder in diese Cloud, was auch immer das sein soll. Wir wollen wertvolle Dinge bei uns haben, um dorthin zu gehen, um darauf stolz zu sein. Also stehen die Computer, die unser Internetarchiv bereithalten, Millionen von Büchern, Musik- und Filmdateien, Milliarden von Webseiten, die stehen hier in dieser ehemaligen Kirche. Sie beliefern die Welt von hier.
Ganz am hinteren Ende des Saals, da wo vielleicht mal Heiligenstatuen thronten, stehen zwei schwarze Türme aus Servern. Die Internet Wayback Machine. Seit 1996 speichert sie Webseiten regelmäßig ab und erlaubt jedermann Zeitreisen in die Netzvergangenheit. Räumlich inszeniert als Archivaltar vom und fürs World Wide Web.
What's also, I think, interesting about these machines.
Was auch spannend ist an diesen Servern, man sieht nicht nur, was sie aufbewahren, sondern auch, wie das abgerufen wird. Jedes Licht, das blinkt, ist entweder jemand, der etwas zum Internetarchiv hochlädt oder herunterlädt. Jeden Tag kommen 3 Millionen Besucher vorbei und nutzen die Wayback Machine, die Bücher, Musik, Videos, all das.
Wayback Machine, the books, music, video.
Nebenan, im ehemaligen Organistenbüro der Kirche, summen noch mal sehr viel mehr Computer. Mehr als 10 Petabyte Kapazität, also über 11.000 Terabyte Festplatten, nutzt das Internetarchiv. Spiegelungen lagern in der Bibliothek von Alexandria und in Amsterdam. Zwar ist archive.orgs Datenbestand angeblich 5-mal so groß wie der von Google, zur Volltextsuche reicht die Rechenleistung aber nicht aus. Dafür helfen die Computer beim Heizen.
These are more machines that make up the Internet Archive.
Hier sind noch mehr unserer Server. Man spürt den Luftzug, der durch den Raum weht. Der kommt mit 20 Grad Celsius rein und verlässt die Server hinten mit 30 Grad. Die Abluft haben wir an unser Heizungssystem gehängt und dafür das Gas abgeschaltet. Der Heizungslüfter verteilt die Wärme jetzt im ganzen Haus. Das ist also eine Rechenfarm, eine Suchmaschine, aber auch eine Heizung.
A furnace for our building.
Server, die einen Datentempel beheizen und gleichzeitig Wissen auf der Welt verteilen. Was bedeutet das Internet für den Mann, der dies alles aufgebaut hat?
Ich glaube, das Internet, an dem wir arbeiten, ist so etwas wie das globale Gehirn. Wir bauen da etwas, das mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Wir finden Wege, zusammenzuarbeiten, als Menschen, Organisationen, Einzelteile zu schaffen zu diesem wahnsinnig fantastischen Ding namens Internet. Es macht Spaß, rührt tief, ist so interessant. Und es lässt Menschen Dinge in nie dagewesenem Maße tun.
never possible before.
Mit seinem Engagement bringt Brewster Kahle zweifellos Leben ins durchkommerzialisierte und überwachte Internet von heute. Dieser Kampf muss weitergehen, sagt er.
Der beste Teil des Internets lebt wohl in unserer Fantasie. Was wir bisher gebaut haben, ist noch ziemlich unausgereift, schwerfällig und mechanisch. Wir müssen uns immer wieder fragen, ist das Internet das geworden, was wir von ihm wollten? Und wollen wir es verteidigen? Es gibt genug Kräfte, die daraus eine geschlossene, kommerzialisierte, eine regulierte Einrichtung machen wollen. Wenn das Netz mal so langweilig ist wie Rohrleitungsbau, dann haben wir versagt.
Falls das nach den Snowden-Enthüllungen oder dem Tod des Internetaktivisten Aaron Swartz noch nicht eingetreten ist. Immer jedenfalls, wenn ich Inhalte auf archive.org abrufe, denke ich daran, dass dort im großen Saal gerade kurz eine Lampe blinkt und ich dabei diesen sympathischen Datentempel digital mit Fernwärme versorge.
Kapitel 10. Urs, das Wild und die 13 Rechenzentren, oder?
Das ist wirklich die Maschine hinter der Suchmaschine.
Das Manuskript dieser Sendung, mein Kalender, die Karten- und Satellitenbilder, die Navigation zur Anfahrt, alles liegt in der Cloud von Google. Deren Firmensitz habe ich bereits gesehen, aber wie sehen die Rechenzentren aus? Nach 1000 E-Mails bekommen Kollege Henrik und ich einen Termin in Mountain View.
Okay, mein Name ist Urs. Sagt man das? Oder ich bin Urs Hölzle. Mein Name ist Urs Hölzle. Ich arbeite bei Google und leite dort die technische Infrastruktur. Das ist wirklich die Maschine hinter der Suchmaschine. Das sind unsere Datenzentren, Netzwerke und die Server, so alles, was dazu gehört.
Urs Hölzle ist ein fokussierter, gleichzeitig bescheidener kleiner Mann. Der gebürtige Schweizer wohnt seit vielen Jahren in den USA. Immer hat er seinen Hund Jenta dabei, einen Leonberger. Und als wir uns begrüßen, versucht Jenta ins fällige Mikrofon zu beißen. Als einer der ersten Mitarbeiter von Google ist Urs Hölzle mitverantwortlich für das Wachstum des Konzerns.
Das Besondere am Netz ist ja gerade, dass es nicht an einem Ort lebt. Die Idee ist ja, dass es eine ganze Menge von Netzen auf eine ziemlich unorganisierte, geradezu chaotische Weise verbindet. Und deshalb funktioniert es so gut.
Urs Hölzle ist Herr über etwa 1 Million Server. Beim Netzwerk Google Plus lautet sein Motto: Mein anderer Computer ist ein Rechenzentrum. Wir fragen, was hier anders ist bei Google. Was müssen sich neue Mitarbeiter erst einmal abgewöhnen?
Eine Sache, die man sich abgewöhnen muss, wäre, dass man mit einzelnen Servern zu tun hat. Das macht kaum jemand mehr. Es gibt davon einfach zu viele. Die Verwaltung erledigen automatische Programme. Man loggt sich nicht ein und versucht, irgendwas zu richten oder zu installieren. Das einzige Mal, wenn man so einen Server berührt, ist, wenn man etwas Physisches verändern muss, eine Festplatte wechselt oder ihn einbaut, austauscht oder ausbaut. Ich glaube, die größte Veränderung ist, dass man von all den Maschinen eines Rechenzentrums als Zusammenschluss sprechen muss. Es gibt da einen großen Verbund von Maschinen, einen Pool. Und irgendwie fließen die Anwendungen da herein. An anderen Tagen laufen sie auf anderen Maschinen. Du weißt nie, auf welchem was liegt, weil man versucht, sie alle gleich zu behandeln. Es geht nicht mehr um einzelne Server, es geht um den ganzen Serverraum.
It's actually no longer about the servers, it's really about just a pool.
In einer Publikation von 2009 bezeichnete Urs Hölzle Rechenzentren als Lagerhallencomputer anstatt als Vielzahl von Einzelgeräten. Das Google-Filesystem GFS speichert Daten ungefähr dreifach auf verschiedenen Rechnern in seinen 13 eigenen und 30 angemieteten Rechenzentren weltweit. Das soll Zugriffsgeschwindigkeit und Sicherheit erhöhen. Zur Synchronisation der Rechenzentren betreiben oder pachten Firmen wie Google und Yahoo eigene Glasfasernetze um den ganzen Globus. Dass diese auch von Geheimdiensten angezapft werden, enthüllte Whistleblower Edward Snowden Ende Oktober 2013. Google gab sich öffentlich empört und stellte um auf Verschlüsselung, als hätten sie von den Überwachungsausmaßen gar nichts geahnt. Uns will man ein Rechenzentrum auch nicht zeigen. Deshalb lautet die nächste Frage an den Infrastrukturchef:
Wie ist das, direkt in der Cloud zu stehen?
Das Beeindruckendste ist, wenn man in ein Rechenzentrum hineingeht. Man fühlt den Wind und Lärm der Server von den Ventilatoren. Es fühlt sich an wie eine sehr physische Sache. Da blinken nicht nur ein paar abstrakte Lichter in der Stille. Es ist nicht still dort. Man fühlt wirklich die Energie im Raum, weil die Hitze herausfließt, weil Wasser hineingepumpt wird, weil sich Lüfter drehen. Draußen im Kühlturm ist es dann sehr leise. Das Wasser tröpfelt dort den Turm herunter. Diese Türme können so groß sein wie der halbe Raum hier. Das vermittelt einen Eindruck, dass es dort sehr gedrängt und konzentriert zugeht.
Auch der New Yorker Autor Andrew Blum, der im Buch Kabelsalat der anfassbaren Seite des Internets folgt, schildert große Schwierigkeiten mit einem Rechenzentrumsbesuch bei Google. Seitdem, vielleicht auch deshalb, hat sich der Konzern auf spezielle Weise geöffnet. Mit Google Street View kann man von zu Hause aus in einem der 13 Rechenzentren spazieren gehen.
We always get the question, you know, can I see where my data lives and how do the data centers really look like?
Wir haben darüber nachgedacht, weil wir oft gefragt werden, kann ich sehen, wo meine Daten leben? Oder wie sehen Rechenzentren wirklich aus? Aber weil wir da drin so sensible User-Daten speichern, achten wir immer zuerst auf Sicherheit. Wenn man bei uns im Rechenzentrum als Arbeiter anfängt, kriegt man als allererstes die Sicherheitsregeln beigebracht. Wir könnten also kein Besucherzentrum und keine Rechenzentrumstouren und sowas anbieten. Dann kamen wir aber auf die Idee, wir könnten doch ein Streetview-Video unserer Rechenzentren anfertigen. Zusätzlich wollten wir aber auch richtig gute Fotos, wo man bessere Blickwinkel und Bildqualität hat. So haben wir das gemacht und es gab uns die Gelegenheit, es nicht Hunderten, sondern Millionen von Menschen zu zeigen.
Zufälligerweise heißt Googles neue Offenheitsoffensive auch Where the Internet Lives, wo das Internet lebt. Der Streetview-Spaziergang, besonders aber mehrere Dutzend Hochglanzfotos der New Yorker Fotografin Connie Hsu, zeigen modernistische Rechenzentrumstempel, die Server-Racks streng symmetrisch aufgereiht bis zum Horizont und bunt beleuchtet. Karg unmenschliche, trotzdem wohlgestaltete Orte.
Für mich besteht deren Schönheit in zwei Teilen. Eine ist diese große Ansammlung von Servern, einfach wenn man draufschaut, wie sie zusammenarbeiten. Besonders in der Nacht, wenn die Lichter ausgeschaltet sind, weil kein Mensch hier arbeitet. Die LEDs von den Servern machen ein ganz besonderes Licht, das man nirgendwo sonst sieht. Das andere ist, Rechenzentren sind sehr physisch und deshalb gibt es eine Menge Rohre und Kabel, die sind angeordnet in Reihen. Die Kühlrohre sind in verschiedenen Farben, weil sie verschiedene Funktionen haben. Blau ist kalt und rot ist warm und es gibt 2-3 verschiedene Kreisläufe. Die anderen sind also gelb und grün und das sagt den Mitarbeitern etwas. Als ich es zum ersten Mal sah, sagte ich nur, wow, das sieht toll aus, warum machen wir das? Und die Antwort war, das macht jeder, damit man nie an dem falschen Rohr arbeitet. Gerade wenn die sich verzweigen und verstricken und es schwierig wird, nachzuverfolgen, was was ist.
Technologie, Menschen und Orte heißen die Fotogalerien der Google-Kampagne, die nach ihrer Veröffentlichung im Netz kritisiert wurde. User der Plattform Reddit hatten entdeckt, dass die Fotografin ihre Fotos teilweise retuschiert, symmetrisch gespiegelt und insgesamt stark frisiert hatte. Warum diese Hyperrealität?
We wanted artsy pictures, right? So like she's an artistic photographer, not a reality kind of photographer.
Wir wollten ja künstlerische Fotos. Und sie ist eine künstlerische Fotografin, keine Dokumentaristin. Unsere Anweisung war aber, dass sie keine Änderungen einbauen soll, die die Natur der Situation verfälschen würden. Wäre man wirklich dort, sollte man es wiedererkennen. Es ist okay, Sachen ein bisschen zu verschönern, aber man kann sie nicht komplett ändern. Selbst hatte sie viel verrücktere, kreativere Ideen. Sie nahm Serverwände und rearrangierte sie in komplizierte geometrische Muster. Das sah zwar sehr schön aus, aber wir publizierten es nicht. Wenn sie aber fragte, ob man da eine Lichtreflexion oder ein Notausgangsschild wegretuschieren könne, weil es ohne besser aussieht, das war für uns okay. Wir haben Bilder ausgewählt auf der Basis, wie schön sie sind.
Diese Hirschfamilie hat es sich bei unserem Rechenzentrum in Council Bluffs in Iowa gemütlich gemacht, lautet der Untertitel eines Bildes. Es zeigt Wild vor dem Rechenzentrum. Doch die Hirsch-Familie scheint unverkennbar hineinretuschiert. Urs Hölzle bestreitet das.
We would never have published a picture where, you know, the deer aren't real.
Wir hätten nie ein Bild veröffentlicht, wo die Rehe nicht echt sind, wo sie rein gefotoshoppt sind. Als ich dieses Bild sah, war das Erste, was ich fragte, ich will sicher sein, ob das Bild echt ist. Ja, das ist etwas aufgepumpt, aber es ist, was es ist. Ein Internet-Meme, das Wild in Iowa. Die Tiere sind da schon seit Jahren und die Herde ist sogar gewachsen. Irgendwann müssen wir sie vielleicht mit dem Helikopter ausfliegen. Sie haben aber keine Namen.
They don't have names, though.
Zu Googles hipper Inszenierung von Rechenzentren als futuristisch-romantische Orte, an denen wir uns ständig digital, aber gleichzeitig niemals in echt aufhalten, gehört offenbar auch Naturverbundenheit. Vielleicht um Vertrauen zu schaffen, dass da, wo sich Tiere tummeln, auch ein gutes Zuhause für unsere Daten ist. Dann muss Urs Hölzle weiter, Hündin Jenta folgt. Später finde ich heraus, dass Google zum Zeitraum des Interviews so viel Geld in den Ausbau der Rechenzentren investiert hat wie nie zuvor. Im ganzen Jahr 2013 etwa 7 Milliarden US-Dollar. Die Cloud wird uns noch eine Weile bleiben.
Kapitel 11. Abwarten in Kronsdorf, oder?
So wird man plötzlich international.
How are you today? And I am fine. Und jetzt singen wir unser Guten Morgenlied.
Good morning, good morning. How are you today? Good morning, good morning.
Gut geht es den Kindern von Kronsdorf ganz offensichtlich. Ein blitzeblanker Kindergarten. Hochsommer im oberösterreichischen Voralpenland, eine nette Englischlehrerin.
Ich heiße Kathy von Hohenfels-Milo und ich bin jetzt hier im Kindergarten als Helferin in die Gruppen und auch für englische Sprache.
20 Kilometer südlich von Linz liegt die 3200 Seelen Marktgemeinde Kronsdorf.
Englisch ist überall, die Kinder singen, man hört es draußen in den Spielplatz, singen Lieder vom Internet, vom iPhone, von dies und das. Einfach eine Bereicherung ist das.
Bananen fallen nicht vom Himmel, aber eines Tages soll in Kronsdorf die Wolke landen. Deshalb auch die Englischkurse?
Von meiner Sicht aus ist es nicht wahr. Das hat sich so ergeben, zufällig zweiweise. Von meiner Sicht aus. Das ist eine politische Sache, da bin ich nicht so sicher.
Gegenüber vom Rathaus liest eine Dame Werbeprospekte.
Nein, ich weiß nicht, was der Google was da gebaut. Da wird einmal was gebaut, haben sie gesagt. Ist wie eine Fernsehstation oder so ähnlich, weiß ich was.
In den 50er Jahren ragte hier der Sender Kronsdorf in den Himmel, das damals höchste Gebäude Westösterreichs. Die amerikanische Besatzungsmacht hatte 3 Masten errichtet, um den sowjetisch besetzten Osten per Rundfunk mit Informationen zu versorgen. 2008 kam dann Google aus Kalifornien.
Es ist jetzt schon 4, 5 Jahre aus, dass das Grundstück, großes Grundstück haben sie da gekauft. Nicht?
Und kaufte Land, um von hier einmal halb Osteuropa mit Internetdiensten zu versorgen.
Ich weiß nicht, was das Grundstück ist da noch 2 Kilometer so auf wie da.
Dann auf der linken
da
Seite.
Auf die linke Seite. Ja?
Aber erstmal habe ich einen Termin.
Bitte schön. Grüß Gott, wir haben einen Termin mit dem Herrn Dr. Kolarik.
Mit Dr. Kolarik, mein Herr Bürgermeister. Bitte, genau. Ersten Stock.
Gut. Sind Sie der Herr Dr. Kolarik?
Ja. Grüß Gott. Grüß Gott.
Was meinst du?
Dr. Christian Kolarik, 41, ist einer der jüngsten Bürgermeister in Oberösterreich. Bereits als Jugendlicher saß er im Gemeinderat für die konservative Volkspartei ÖVP. Bei den Verhandlungen mit Google war er von Anfang an dabei. Bei einer regional hergestellten Kronsdorfer Torte,
die sehr cremig ist und sehr füllig,
berichtet der strebsame Bürgermeister vom Wandel der weiteren Kronsdorfer Standortqualitäten.
Die Standortqualitäten waren bei uns, der Enzhafen ist in der Nähe, aber nicht unmittelbar da. Ein Bahnanschluss haben wir auch über die Enz, aber auch nicht unmittelbar da. Wir haben einen hochrangigen Straßenanschluss. Wir liegen im Städtedreieck Linz, Wels, Steyr. Ja, wir haben eine ebene Fläche und wir müssen halt ein Profil herausarbeiten, wie wir diesen Standort vermarkten können.
Und dann kam ein Interessent aus Amerika, erstmal anonym. Der Bürgermeister zeigt eine damals angefertigte Präsentation.
Impressions of the business site in Kober, Kronsdorf, Hagelsberg, B309. New Steyr Enns. Und in dieser ersten Präsentation haben wir gezeigt, wie sieht die Gegend dort aus. Sie waren noch verdeckt hier eben.
Ausfallsichere Stromversorgung aus erneuerbaren Energien, nahe Gewässer zur Kühlung, ein großes Grundstück für mehr Sicherheit und eine gute Internetanbindung. Das sind die Hauptkriterien, nach denen sich die Google Cloud zumeist niederlässt. Kronsdorf hat all das.
Am iPad könnte ich zeigen.
Ja, das ist super.
Wir gucken auf eine Karte.
Das Gelände geht dann hier am Rand eines kleinen Waldes los und geht weiter nach Süden.
Die 75 Hektar des Geländes entsprechen 100 Fußballfeldern. Im Westen läuft eine neu gebaute Bundesstraße, darunter sind Internetkabel vergraben. Östlich treibt der Donauzubringer Fluss Enns ein Wasserkraftwerk an. Überlandleitungen beliefern ein nahes Umspannwerk mit Strom aus Norddeutschland.
Uns war nicht klar, dass dieses Umspannungswerk irgendeine Bedeutung jemals haben kann, außer der Belastung, die wir immer haben, dass viele Leitungen über unsere Gebiete gehen. Uns war selbst nicht klar, dass wir 3 Datenleitungen überhaupt in dem Gebiet liegen haben. Und uns war nicht klar auch, dass der Fluss eine Bedeutung haben kann für eine Betriebsansiedlung, weil Hafen lässt sie letztendlich nicht anbieten.
Und jetzt wird es ein Datenhafen am Information Highway.
Ja, so kann man es sehen.
Nach einem Jahr des Kennenlernens und Verhandelns erhielt Kronsdorf den Zuschlag vor einem Dutzend anderer Orte in Europa. 30 bis 40 Millionen Euro soll Google in den Grundstückskauf gesteckt haben. Und wenn es hier eines Tages losgeht, dürfte der Konzern einige 100 Millionen Euro investieren und bis zu 50 Arbeitsplätze schaffen.
Das Spannende war, das war der erste, ich habe es immer gesagt, das war der mediale Tsunami, der über uns hereingebrochen ist. Und es war wirklich ein medialer Tsunami. Es war Ö3, unser nationales Radio, in Kronsdorf. Und nicht nur das, sondern auch andere, die sind durchgegangen und haben die Leute das Mikrofon unter die Nase gehalten und haben gesagt, was sagen Sie jetzt dazu, dass hier Google kommt?
Allein die mediale Aufmerksamkeit hat Kronsdorf in den Jahren seit dem Google-Kauf verändert.
Und das hängt schon etwas einfach mit Fantasie und Dynamik zusammen.
Die Presse berichtet von 5 neuen Wohnbausiedlungen, mehreren Firmenansiedlungen, einem schicken Supermarkt und dem Englischunterricht.
Es gibt ein ganz konkretes Beispiel, wo im Bereich des Wohnbaus über lange Zeit nichts gegangen ist. Die letzten 5-6 Jahre, es wollte jemand verkaufen, eine größere Fläche für einen mehrgeschossigen Wohnbau und es hat sich niemand dafür interessiert, trotz aller Versuche. Dann ist dieses erste Google-Gerücht gekommen und plötzlich haben sich 2 Wohnbaugesellschaften darum gerittert und wir haben mittlerweile 5 Wohnbauprojekte, die auch wieder nicht nur wegen Google gekommen sind, aber, das haben uns die Wohnbaugesellschaften selbst gesagt, wir haben mehrere Gemeinden zur Auswahl gehabt und haben sich dann gedacht, Kronsdorf, Hagelsberg, diese Region, da entwickelt sich etwas, da kann es nicht falsch sein, wenn auch wir hier etwas machen. Und wir haben momentan keine einzig frei verfügbare Wohnung.
Mit dem Auto fahren wir an den Ortsrand zur hier etwa 100 Meter breiten Enns. Über dem Fluss brummt das alte Laufkraftwerk Mühlrading. Der Horizont hängt voller Stromleitungen und Masten.
Ich zeige Ihnen noch einen da vorne vielleicht.
Vorbei am Kronsdorfer Googlewald, den 6 Hektar ökologischer Ausgleichsfläche mit 13.000 frisch gepflanzten Bäumen, fahren wir über das Google-Gelände. Geplant ist hier ein locker besiedelter Gebäudecampus. Derzeit sehen wir nur landwirtschaftliche Felder. Am äußeren Rand des Geländes hält der Bürgermeister bei einer besonderen Stelle.
Was sehen wir da jetzt gerade?
Wir sehen hier einen Betonschacht mit einem Gusseisendeckel darauf und der verschraubt ist und darunter läuft eine dieser Datenleitungen.
Können wir da mal aufmachen?
Leider nicht, der ist zugeschraubt, sehe ich, mit einem Imbusschlüssel.
Durch die Nachmittagshitze dieses wahrhaftigen Hundstages fahren wir zum Landwirt Johann Nöbauer. Er war Sprecher der Grundstückseignervereinigung, außerdem ist er Gemeinderatsmitglied und ein Freund des Bürgermeisters. Der ansehnliche Vierkanthof spendet Schatten.
Ja, wenn der für einen Most. Bürgermeister, trinkst du einmal?
Bei selbstgemachtem Apfelmost erzähle ich vom Besuch bei Urs Hölzle, von Kalifornien und von Googles selbstfahrenden Autos. Johann Nöbauer vom Ackerverkauf.
Aber dass dann natürlich dann da ein Rechenzentrum kommt, das war eigentlich nicht zum Vorhersehen. Nicht? Das war sicher eine Überraschung. Und wir haben es ja lange nicht gewusst.
Der gut gelaunte Berufslandwirt mit dem runden Gesicht hatte früher mal lange Haare und war bei den Pfadfindern. Seit 260 Jahren wird der Hof in der Familie weitervererbt. Hier wohnt immer der sogenannte Hackerbauer.
Ist nicht der Hackerbauer, ist der Hackerbauer.
Der Hackerbauer, okay.
Also, das kommt vom Holzhacken, nicht vom Hacken.
Trotzdem wirkt es, als hätte der Hackerbauer den Internetkonzern gehackt. Der Verkauf des Erbackers hat ihn und fünf andere Landwirte zwischenzeitlich zu mehrfachen Millionären gemacht. Einerseits.
Natürlich fällt das auch schwer. Das ist auch meiner Mutter nicht so leicht gefallen. Aber
das Geld haben alle wieder in Grund und Boden investiert. Der Hackerbauer in Waldflächen.
Ich glaube, ja, unsere Generation kommt da vielleicht schon ein bisschen leichter drüber, wie vielleicht früher. Aber man hat ja in der Landwirtschaft hat man ja auch Veränderungen. Nicht? Wir fahren heute genau schon so von Satelliten orientiert über die Felder. Die Zeit geht ja bei uns auch nicht spurlos vorüber. Nicht?
In der Scheune parkt der Satellitentraktor.
Der Traktor hat zum Beispiel da eine Unterstützung. Das ist halt zwar nur auf 20 cm Genauigkeit, aber mit dem fährt man.
Das Netz macht die Provinz zum Zentrum. Wenn einmal die Datenfarm errichtet ist, könnten vom alten Erbacker des Hackerbauers selbstfahrende Autos gelenkt werden und internetkontrollierte GPS-Traktoren.
20 Jahre, nicht in 20 Jahren, in ein paar Jahren geht das.
Ja, aber dass die von diesem Acker gesteuert werden.
Ja, sicher, ja.
Bis dahin bewirtschaftet der Hackerbauer seinen Acker erstmal weiter mit
Mais, Zuckerrübe, Sojabohnen.
Bis zum langersehnten Startschuss. Der wird von Google seit Jahren verschoben. Manche im Dorf glauben schon nicht mehr an das Rechenzentrum. Bürgermeister Kolarik schon.
Und wann letztendlich dann tatsächlich das Go kommt, das weiß Google selbst, wir nicht. Zwischendurch hat es einmal noch eine Entwicklung auch gegeben, wo es geheißen hat, Hongkong vor Kronsdorf. Haben wir gesagt, Hongkong und Kronsdorf in Connex ist okay.
Ich frage nochmal nach bei der Abteilung von Urs Hölzle in Mountain View. Wann geht's weiter in Kronsdorf? Die Antwort ist diplomatisch.
Wohin wir Rechenzentren stellen und wann wir sie bauen, das beinhaltet viel Jonglage. Unsere Kapazität muss weiter wachsen. Wir verbessern ständig unsere Technik und starten neue Dienste in unterschiedlichen Teilen der Welt. Damit unsere Kapazität immer mithalten kann, neigen wir dazu, mehrere Projekte auf einmal anzugehen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten weiterzuführen. Wir haben in Kronsdorf vielleicht noch kein Rechenzentrum gebaut, aber der Standort ist für uns immer noch eine Option.
Ein Grund für die Verzögerung mag aber auch ein weiterer Standortfaktor gewesen sein, die lokale Steuerlast. Im April 2013 berichteten die oberösterreichischen Nachrichten, dass Google auf Initiative der oberösterreichischen Wirtschaftsministerin freigestellt werden soll von der Energieabgabe. Normalerweise genießen diese Vergünstigung nur Firmen, die besonders viel Strom für einen physischen Produktionsprozess verwenden, wie zum Beispiel das Stahlwerk in Linz. Googles Produktion ist aber rein digital. Dietmar Eigenberger von der Oberösterreichischen Technologie- und Marketinggesellschaft drückt es so aus.
Es wurde hier nicht eine Lex Google geschaffen, auf keinen Fall. Es wurde nur also klargestellt, dass der Datentransport eine nicht energetische Verwendung von Strom ist.
Und ist dadurch mehr oder weniger Steuern?
Es ist in dem Fall, wird es eine Steuerbefreiung geben.
Ein Steuergeschenk? Es wäre nicht ungewöhnlich für Niederlassungen dieser Größenordnung. Dabei hinterlässt Google ohnehin kaum Steuergelder. Double Irish with a Dutch Sandwich heißt dabei eine besonders komplexe Konstruktion von Steuerschlupflöchern, bei der Multinationals mit mehreren Briefkastenfirmen ihre Auslandsgewinne so lange legal um den Globus schicken, von Irland über die Niederlande bis in die Bermudas, bis sie fast nirgendwo mehr Steuern zahlen müssen. Amazon, Apple, Facebook, Starbucks und Ikea tricksen so. Und Google sparte im Jahr 2011 Steuerzahlungen in Höhe von etwa 2 Milliarden US-Dollar. Die Grenzenlosigkeit des Netz, sie lässt sich auch ausnutzen.
Kapitel 12. Offshore am Affenfelsen, oder?
Eine Fußballkneipe am Südzipfel der Iberischen Halbinsel. Volles Haus. Real Madrid spielt im Champions League Achtelfinale gegen Manchester United.
Der Raum ist voller Trikots an den Leibern bierbäuchiger Fußballfans. Hier im Süden von Spanien jubeln sie allesamt für die britische statt für die spanische Mannschaft. Die Fußballkneipe ist eine schick eingerichtete Location im Luxusresort Ocean Village. Die vielen Briten sind aber gar keine Urlauber. Sie leben hier und arbeiten hier in Gibraltar.
Gibraltar ist so seltsam und eigen, dass ich nach 2 Jahren jetzt nicht sagen könnte, ob ich es gut finde oder ob ich Scheiße finden soll.
Kai Uhlemeier kommt aus dem Rheinland, ist Ende 20 und gehört auch zu den Gastarbeitern.
Es ist unbeschreiblich seltsam in vielerlei Hinsicht.
Mit 6,5 Quadratkilometern ist die Halbinsel nur 9-mal größer als der Kronsdorfer Gugelacker. Den meisten Grund bedeckt der 400 Meter hohe Felsen. 30.000 Anwohner machen Gibraltar zu einem der dicht besiedelsten Gebiete der Erde. Seit 300 Jahren gehört Gibraltar zu den britischen Überseeterritorien. Fast glaubt man, in Großbritannien zu sein. Bauweise, Sprache, die typischen Telefonzellen. Kai Uhlemeier pendelt täglich aus der spanischen Grenzstadt La Linha zu seinem Job.
Ich habe mich letztens mit einem Spanier unterhalten. Dann hat er gesagt, La Linha, Sin City. Und na gut, 2 Wochen in La Linha gewohnt, Fahrrad geklaut. Also es ist da unten sehr krass, weil man hat dieses doch sehr wohlhabende Gibraltar, wo die Mietpreise, ja was weiß ich, 1.500 für eine kleine Zweiraumwohnung betragen. Und man hat dann gegenüber 40% Arbeitslosigkeit und ganz regen Schmuggel. Also wenn man da über die Grenze drüber geht, dann stehen da immer schon ganz dunkle Gestalten und warten darauf, dass irgendwer mit dem Moped oder so rübergefahren kommt und eine Stange Zigaretten dabei hat. Und ich will nicht wissen, welches Geschäft noch da so im Hintergrund dann stattfindet.
Bekannt ist Gibraltar für den Finanzsektor, für seine 700.000 Briefkastenfirmen, für den Schmuggel, für den Tourismus und die Affen auf dem Felsen. Weniger fürs Netz.
Gibraltar ist auf jeden Fall ein Ort, wo ein Teil des Internets wohnt. Also wenn man jetzt sagt, diese ganze Gambling-Industrie, Gaming, also alles, was irgendwie Casino zu tun hat, Wetten und so fort, wohnt auf jeden Fall in Gibraltar. Ein Teil.
Ein anständiger DSL-Anschluss kostet hier leicht mal 100 Euro. Die Monopolfirma Gyptel dankt. Trotzdem leben hier Tausende von Nordeuropäern und verdienen ihren Lebensunterhalt mit dem Geld, das ihre Landsleute in Online-Spielbanken, in Wettbüros und auf Pokerportalen hinterlassen.
Wenn Gibraltar das nicht hätte, wäre Gibraltar genauso am Arsch wie der Rest von Südspanien?
Gibraltars Glücksspielgesetze sind liberal, die Steuerlage günstig. Wetten und Gambling sind eines der lukrativsten Geschäftsfelder im Netz. Über 10 Milliarden Euro jährliche Einnahmen erzielen die Online-Glücksspielfirmen alleine in Europa. Viele mit Firmensitz in Gibraltar. Voraussetzung für eine Lizenz, die Server müssen auch hier stehen.
Gibraltar war ein Wunsch unserer Kunden. Wir wären hier nicht einfach hingegangen, wenn nicht das Gaming gewesen wäre und wir wüssten, unsere Kunden wollen hier hin und müssen geschützt sein.
Eddie Kilbane ist Chef der irischen Rechenzentrumsfirma Dataplex, die spezielle Hochsicherheitsrechenzentren betreibt. Hier im Auftrag der Firma Continent 8. Die Suche nach dem geeigneten Standort führte schließlich mitten in den berühmten Felsen.
Als wir erstmals in Gibraltar nach der richtigen Anlage für unser Rechenzentrum suchten, schauten wir uns eine Reihe von Orten an, um uns einzumieten oder sie zu kaufen. Aber die meisten fielen aus unseren Mindestkriterien raus. Wir suchten nach Einrichtungen, die flutsicher sind, die gute Glasfiberanbindung haben und jemanden, der was von Sicherheit versteht. Es gibt natürlich Herausforderungen, weil wir im Felsen sitzen und weil das Gebäude sehr alt ist. Aber es hat die beste Glasfaseranbindung in Gibraltar, hat sicherlich keine Probleme bei Hochwasser und es hat die richtige Sicherheitsherangehensweise.
Gibraltar soll mehr Kilometer in Tunnels haben als in Straßen. In einem düsteren Industriegebiet liegt der versteckte Zugang zum Rechenzentrumstunnel. Hinter rostigen Sicherheitstoren verläuft ein schier endlos langer Tunnel in den Fels hinein. An den Wänden laufen dicke Kabel, die Luft ist feucht. Neonbeleuchtung. Nur das Hämmern von Tunnelbauarbeiten stört die absolute Ruhe. Einige hundert Meter später folgt eine ausführliche Sicherheitskontrolle. Alles wirkt hier wie im Bauch eines Schiffes. Wegen der hohen Feuchtigkeit im Felsen, dem Regen innerhalb des Berges, war der Bauaufwand immens.
Das Gebäude ist ein Gebäude im Gebäude, also im Felsen. Es hat ein normales Dach, eine Infrastruktur, als stände dieses Haus irgendwo draußen. Der Unterschied ist aber, dass sie hier den Berg ausgehöhlt haben und es hier reingestellt haben.
Wir betreten eine Kommandozentrale. Ein Atrium mit Sitzreihen. Karten zeigen einstige Truppenbewegungen in Nordafrika, rote Lampen den Bikini Alert State, den militärischen Bedrohungszustand der britischen Armee.
Eisenhower himself lived here for 6 months. And he physically lived in the building. So of course Winston Churchill lived here as well for 6 weeks. So the two of them would live down here during the very, very peak decision-making times of the war.
1942 und 43 leitete der US-General Dwight D. Eisenhower von hier die Operation Torch der Alliierten gegen Nazi-Deutschland und Vichy-Frankreich in Nordafrika. Über 200 Menschen lebten im Bunker und sahen meist 6 Wochen lang kein Tageslicht. Eisenhower schrieb über den Bunker:
Die unterirdischen Gänge des Felsens boten den einzigen Arbeitsplatz und hier stand die Kommunikationstechnik, mit der wir den Kontakt zu den Kommandeuren der 3 angreifenden Armeen halten sollten. Flackernde Lampen durchstochen nur mancherorts die endlose Dunkelheit der Tunnel. Die stehende, feuchtkalte Luft ließ sich kaum von den elektrischen Ventilatoren vertreiben. Und aus den gewölbten Decken klang das konstante Tropf, Tropf des Wassers, welches trostlos die Sekunden des schier endlosen Wartens zählte, das immer vergeht zwischen dem Planen einer militärischen Aktion und deren Ausführung.
Der spätere US-Präsident Eisenhower verstarb 1969, ein paar Monate vor Leonard Kleinrocks weltersten Internetverbindung. Heute stehen im Eisenhower-Bunker Hochsicherheitsserver von Gamblingfirmen und Banken.
Wir können in den Serverraum gehen. Es wird sehr laut, aber ihr dürft keine Fotos machen und wir können nicht sagen, wer unsere Kunden sind.
So, is my biometric, sorry, is my swipe, and then that's given my name and verified that I can go into the room before the maglock closes. So internally we have a traditional.
In mehreren Reihen brummen mannhohe Schränke voller blinkender Server. Gespielt wird hier und sehr viel Geld umgesetzt, aber davon merkt man herzlich wenig. Hier sieht es aus wie in wohl jedem Rechenzentrum der Welt. Und in denen lebt das Internet viel weniger als in den Herzen der Menschen, die es benutzen.
Redaktion Jana Wuttke, Produktion Moritz Metz im Radiobüro. Es sprachen Julia Eickmann, Christine Kewitz, Anna Wollner, Bettina Konradi, Christian Grasse, Nikolas Seemack, Bettina Wieler, Theresa Sickert und der Autor. Musikkomposition Heavy Listening. Infos und Links gibt's auf breitband.deradio.de. Bis nächste Woche.